Morgen ist Zukunft. Ein Podcast des Argon Verlags.
Ich suche seit Stunden nach Fußspuren von heute. Hätte sie auch gefunden, hätte mich niemand verscheut. Mein Blick zeigt nach unten, doch ich stolper erneut. Man kommt um die Runden, aber nur wenn man läuft.
In dem ersten Moment, in dem ich angefangen habe, durfte ich auch alle Maschinen nach eben der Einführung nutzen. Und war sofort erstmal in den Lasercutter verliebt und habe da Stunden, Nächte verbracht. Wenn ich jetzt als Modedesigner sage, ich möchte jetzt gerne in meine Kleidung einen Chip integrieren, der dann mit meinem Smartphone interagiert, wo würde ich das machen?
Und du bist eine Makerin, sagt man das so?
Ich bin auf jeden Fall eine Makerin.
Ja, es gibt doch diese Worte, wo man ja, sagt, was soll das denn?
Herzlich willkommen bei Morgen ist Zukunft. In diesem Podcast besucht Bianca Pretorius Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. Denn morgen ist Zukunft und die wird schön.
Entschuldigung, ich suche dieses Fab Lab. Wisst ihr, wo das ist? Das Fab Lab.
Ich nehme mal an, das ist hier unten drin. Also Autobus.
Hier ist alles zu.
Hier ist eine generelle Baustelle eigentlich.
Das sieht man auf jeden Fall. Es sieht irgendwie falsch aus.
Also hier ist gar nichts. Wenn, dann hier unten.
Okay, weil da war so ein... Okay. Dankeschön.
Hier unten ist der Eingang.
Wo ist der Eingang? Hier hinter diesem...
Okay. Beim Parkplatz und dann links.
Danke. Dankeschön.
Aber versprechen kann ich das nicht.
Ja, ich werde es finden. Ja, hoffentlich. Voll. Danke. Das hätte ich ja klar, da steht ja. Es war richtig, du hast voll recht. Ja. Danke.
Ende Januar dieses Jahres war ich im Fab Lab Berlin zu Besuch und habe dort mit Carla Jansson und Carina Wirth gesprochen. Das Fab Lab ist eine offene Entwicklungswerkstatt. Das heißt, interessierte Menschen können dorthin kommen und all die Maschinen und Werkzeuge nutzen, die einfach viel zu groß und viel zu teuer wären, um sie zu Hause zu haben. Es gibt dort so coole Sachen. CNC-Fräsen, 3D-Drucker, Lasercutter, Nähmaschinen, Webstühle, Strickmaschinen und. Carla ist Modedesignerin und seit März 2017 im Fab Lab dabei. Sie betreut Workshops, organisiert Events und dokumentiert das Wirken am Fab Lab fotografisch. Später stößt dann noch Carina zu unserem Gespräch dazu. Sie ist Textildesignerin und leitet das Textil Prototyping Lab. Also euch erwartet jetzt ein Gespräch über nachhaltige Produktion, über das Internet der Dinge und pneumatische Pullover.
Wo sind wir hier? Wer bist du eigentlich?
Also, wie ich angefangen habe im Fab Lab vielleicht auch. Ich habe hier als Praktikantin innerhalb meines Modedesign-Studiums an der HTW angefangen.
Ah, du bist tatsächlich Modedesign.
Genau.
Okay. Richtig oldschool Mode, also Klamotten.
Nein, also ich habe Kunstgeschichte studiert und dann noch meinen Master gemacht und wollte dann noch was Praktisches machen. Und so kam ich zum Modedesign und wollte so ein bisschen dieses Interdisziplinäre aus der Kunstgeschichte oder aus kulturellen Projekten mit Design auf den Weg nehmen sozusagen in die Zukunft und habe mich dann hier auf ein Praktikum beworben. Das ging dann auch relativ schnell und wir waren uns alle relativ sympathisch. Und das war erstmal im Textilbereich. Mittlerweile mache ich sowohl Arbeiten im Textilbereich als auch Prototyping und Events. Mhm. Also genau. Also auch Betreuung von Studenten zum Beispiel, von Kunststudenten oder von Designstudenten. Als auch wenn hier jetzt größere Veranstaltungen stattfinden, dann wäre das auch mit meiner Aufgabe.
Und wenn jetzt deine Freunde fragen oder deine Mama fragt, wo arbeitest du jetzt? Was ist das überhaupt? Wie würdest du das hier erklären?
Das FabLab an sich ist es nennt sich Open Innovation Space, das heißt, es ist eine Prototyping-Werkstatt. Das hat nichts mit einer Produktionsstätte zu tun. Also Mitglieder können sich sozusagen auch einmieten und ihre Designs produzieren, aber eben gegen Mitgliedsbeiträge. Aber an sich ist es so angedacht, dass Prototypen erstellt werden mit 3D-Druckern, Lasercuttern, der CNC-Fräse oder den Textilmaschinen, die dann eben an die Industrie weitergegeben werden und dann gezeigt werden können und dann eben nachgestellt werden würden in der Industrie. Der Rahmen davon, was dann so die Mitglieder betrifft, die sind auch ganz unterschiedliche Art oder aus ganz vielen unterschiedlichen Disziplinen. Wir haben hier IoT-Ingenieure, die kommen, um hier mit Textil- oder Produktdesignern Projekte zu realisieren. Von daher ist es eigentlich immer sehr interdisziplinär. Mhm. Und dann zusätzlich noch den Coworking Space, der hier angegliedert ist. Genau, und da entstehen auch sehr viele tolle Projekte oder gar Startups.
Achtung, kurzer Erklärblock. Carla hat ja eben von IoT-Ingenieuren gesprochen. IoT, das steht für Internet of Things, also Internet der Dinge. Und was ist das überhaupt? Im Prinzip ist Internet der Dinge das, dass in Zukunft alle Gegenstände auf der Welt irgendwie miteinander sprechen können, vernetzt sind über das Internet, deswegen Internet of Things. Das bedeutet, die Brücke in der Stadt redet mit deinem Smartphone, wenn du vorbeigehst, das redet mit der Hauswand und wie die Sonne darauf einstrahlt und das redet mit der Straßenbelag und mit der Ampel, damit sie auf uns reagieren können oder zumindest sagen können, meine Lampe ist übrigens kaputt oder meine Batterie ist leer und all diese Dinge. Das ist Internet der Dinge.
Also kann man sagen, der Tisch redet mit dem Kühlschrank, der redet mit deinem Hemd, genau. Der redet mit deinen Socken.
Genau, so ungefähr.
Okay, genau. Und die unterhalten sich.
Genau.
Und jetzt gehe ich weiter an meiner kleinen Codierungsschleife. CNC-Fräse, 3D-Drucker, Lasercutter und das vierte war noch mal?
Textilmaschinen, also genau. Sowohl Nähmaschinen als auch Strickmaschinen, also Webstühle, genau.
Also es gibt, okay, das verstehe ich, es gibt also Nähmaschinen, Webstühle, so Oldschool-Webstühle.
Es gibt, also wir haben einen Schaftwebstuhl, der digital angesteuert werden kann über ein Programm. Ein Webprogramm. Genau, okay. Da kann man dann in das Webprogramm im Prinzip durch Pixel, das ist eine Pixel-Grafik, kann man im Prinzip die Pixel so anordnen, wie das dann auch gewebt wird, was dann immer wieder wiederholt wird.
Aha. Das heißt, ihr sitzt jetzt nicht wie in Goethes Zeiten dann davor und macht so Websachen und singt Lieder, sondern...
Naja, es entstehen schon, wenn man webt an dem Webstuhl, das dauert schon sehr lange. Also zwar ist es automatisch angesteuert, aber den Faden und alles muss man ja trotzdem weiterhin durchlegen, sozusagen.
Und aber den Faden legen macht die Maschine oder den machst du?
Das macht man selbst. Okay. Durch das Webschiffchen.
Das Webschiffchen?
Genau. das macht man schon alles selbst, genau.
Und, okay, Nähmaschine ist, glaube ich, klar.
Strickmaschine haben wir auch.
Strickmaschine, oh, das ist der Traum aller Träume. Ich würde gerne was stricken, aber ich bin zu faul. Was ist eine Strickmaschine?
Wir haben zwei unterschiedliche Strickmaschinen. Eine funktioniert mit Lochkarten. Da wird über Lochkarten ein Muster gestrickt. Also kann ein Muster gestrickt werden, insofern die aktiviert sind. Ansonsten wird nur ein gerades Gestrick dann gestrickt. Das sind so ein Mittel- bis Feinstrick von der Größe her. Also man kann jetzt nicht so ganz fein Pullover machen, aber so ein bisschen was Gröberes geht.
Sind das die klassischen modernen Tools, die ein Textildesigner benutzen würde?
Das schon, genau. Zusätzlich haben wir auch noch eine digital ansteuerbare Strickmaschine. Die wird auch digital angesteuert. Man kann über Pixelgrafiken Muster erstellen. Die werden dann über Intarsien gestrickt. Sozusagen.
Ich kann der Software sagen, schreib Thomas ist blöd
genau,
auf dem Pulli und dann strickt er das da rein.
Genau, vielleicht am besten spiegelverkehrt oder je nachdem, wie in welche Richtung man das haben möchte. Genau.
Sehr
gut. Geht auf jeden Fall.
Okay, das heißt, was ist denn eine CNC-Fräse?
Das ist im Prinzip eine Fräse, die mit Holz arbeitet oder Styropor oder bestimmten Materialien, teilweise auch Metall, also Leichtmetall oder weiches Metall. Und da können dann im Prinzip Produkte auch wie für die Industrie hergestellt werden oder Möbel, Mobiliar, diese Elemente, Stühle, Tische. Genau.
Also Bildhauerei automatisiert?
Jein. Ja,
wie würdest du es dann sagen?
Könnte man so sagen. Allerdings bei der Bildhauerei arbeitet man ja oftmals auch vertikal. Bei der Fräse ist es ja eher auf der horizontalen Ebene.
Okay. Und der letzte Dings ist, glaube ich, der 3D-Drucker, den ihr hoffentlich viele Menschen kennen. Aber was, wie erklärst du meiner Patentochter, was ein 3D-Drucker ist?
Es gibt unterschiedliche 3D-Drucker da auch. Also die funktionieren auch mit unterschiedlichen Materialien. Und da können eben Produkte in drei Dimensionen dargestellt werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch, man könnte auch über einen 3D-Scanner Teile abscannen. Hier wird zum Beispiel sehr viel mit Otto Bock zusammengearbeitet, die hier nebenan sitzen.
Was ist Otto Bock?
Prothesenhersteller.
Ah, genau. Prothesenhersteller.
Genau, also unter anderem, genau, Medizintechnik ist Otto Bock.
Oh, toll.
So zusammenfassen. Und dadurch werden auch viele Prothesen hergestellt oder Prothesencover durch Abscannen von eben dem Patienten oder den Waden oder der vorherigen Prothese. Und so können dann durch 3D-Druck eben solche Elemente hergestellt werden.
Jetzt gehst du ja wahnsinnig quasi normal mit all diesen Begriffen und Welten um und sagst, aber du bist selber ja im Prinzip, hast du irgendwann mal mit 20 gesagt, ich werde jetzt Fashion Designer. Wie würdest du sagen, hat das irgendwie Carla verändert? Und was ist das, also warst du immer so tech-savvy oder ist es entstanden? Und kannst du so ein bisschen deine Welt erzählen, wie das?
Also tech-savvy würde ich sagen, war ich nicht vorher. Das hat mir sehr viel gebracht hier. So, also in dem ersten Moment, in dem ich angefangen habe, durfte ich auch alle Maschinen nach eben der Einführung nutzen und war sofort erstmal in den Lasercutter verliebt und habe da Stunden, Nächte verbracht sozusagen.
Warum der Lasercutter verliebt?
Ich weiß es nicht, weil ich glaube, das ist sehr intuitiv und man hat ein sehr schnelles Resultat. Das interdisziplinäre Arbeiten war schon vorher eher meine Richtung oder was ich sehr gerne gemacht habe, weil ich vorher auch in einem interdisziplinären Projekt gearbeitet habe. Und von daher war das eigentlich, hat das mir sehr in die Karten gespielt in dem Sinne hier, dass man das einfach schon mal gemacht hat und mit Personen unterschiedlicher Disziplinen zusammen
zum Beispiel
gearbeitet hat.
Was sind da für Leute, die zusammenarbeiten? Sind das irgendwie Schreiner und Kunsthistoriker oder sind das Ingenieure und...
Sehr viele Ingenieure und Designer. Also ein Projekt zum Beispiel war für ein Theater in Zürich. Mhm. Da hat eine Modedesignerin bzw. Kostümbildnerin mit einem Elektroingenieur zusammengearbeitet, um dann eben Effekte in den Kleidern zu produzieren, die dann auf der Bühne sichtbar waren. Zum Beispiel durch Hitze, dass sich dann Materialien zusammenziehen oder wieder auseinanderziehen, so solche Sachen.
Oh. Kannst du das beschreiben? Wie sah das dann aus? Hast du mal ein Kleid an und dann fängt es an zu dampfen? Oder?
Nee, das zog sich dann teilweise durch die Kabel, die integriert waren, zog sich das dann an den Stellen, wo das erhitzt wurde, zog sich das dann ganz langsam ein bisschen zusammen und dann war im Prinzip immer eine konstante Bewegung drin in dem Kleid. Was zum Beispiel ein Beispiel dafür ist, wo, wenn ich jetzt als Modedesigner sage, ich möchte jetzt gerne in meine Kleidung einen Chip integrieren oder was auch immer, der dann mit meinem Smartphone interagiert, wo würde ich das machen? Wo bekomme ich den Elektroingenieur her und wie kann so eine Zusammenarbeit entstehen? Und ich glaube, dass es halt hier einfach so eine Plattform ist, wo genau solche Projekte so auf natürliche Art entstehen können, ohne jetzt, dass man Leute zusammenbringen muss, sondern dass die sich sozusagen selbst finden oder selbst zusammenfinden.
Das bedeutet, wenn ich jetzt, ich bin meinetwegen Kostümdesigner und will unbedingt sowas IoT-mäßiges machen, also dass meine Kleider miteinander reden, dann laufe ich hier rein, klopfe an der Tür und sage Hallo und was passiert dann?
Naja, was zum Beispiel oft der Fall ist, dass Leute hier sowieso in einem Textillab arbeiten, die hier eben...
Diese Kostümdesigner wären dann quasi schon hier,
genau.
So wie du jetzt bist.
Und dass man dann einfach zufällig durch, man sitzt zusammen und isst was oder trinkt einen Tee zusammen oder einen Kaffee zusammen und kommt ins Gespräch. Man kann natürlich dann auch direkt schon uns anschreiben, so, hey, ich bräuchte für das und das Projekt einen Elektroingenieur oder was auch immer und dann würden wir überlegen, käme da jemand in Frage und würde dann dementsprechend agieren. Aber das ist nicht unsere Hauptaufgabe, sondern dass es eher so ist, dass die Leute sich schon hier vor Ort selbst zusammenfinden.
Und dann ist das ein Hobbyprojekt oder zahlt der eine den anderen?
Das kommt immer darauf an. Also in dem Fall von unserem Projekt für die interaktiven Produkte im Flugzeug, war das, ja, das Projekt, was ich vorhin kurz angeschnitten hatte.
Das habe ich mitbekommen.
Ich war kurz in einem Projekt, also ich war über 3 Monate in einem Projekt oder fast 4, mit einer Produktdesignerin, einem Architekten, einem IoT-Ingenieur und einer Grafikdesignerin. Und da haben wir zusammen über einen Wettbewerb Produkte entwickelt.
Und du hast das im Flugzeug rausgehauen,
genau.
Mitgeschnitten.
Genau.
Was war das?
Wie bitte?
Was war das?
Das Endprodukt waren, das waren unterschiedliche Produkte sozusagen, gegen Thrombose, um den Passagier zu wärmen während des Fluges, also alles für die Business Class sozusagen. Und die haben alle miteinander agiert, also zum Beispiel gegen Antithrombose wäre jetzt Slipper, die dann durch Augmented Reality Spiele dann die Bewegung fördern im Flugzeug. Eine wärmende Decke, die dann automatisch angesteuert werden kann über verschiedene, über eine App oder über das Smartphone, die auch mit verschiedenen Wärmezonen agiert. Im Prinzip eine App, die dann mit dem Passagier kommuniziert oder an die der Passagier auch direkt Fragen stellen kann. Und eine Uniform, die dann wieder mit dem Passagier interagiert. So, das wäre im Prinzip das Projekt. Und es war anhand eines Wettbewerbs und da wurde jetzt von uns auch direkt niemand bezahlt, sondern es wurde halt einfach durch das FabLab, die haben das FabLab angesprochen und da hat sich ein Team gebildet. Und das war auch auf ganz natürliche Weise. Also es waren eigentlich 2 Personen und wir haben dann weitere Personen an Land gezogen, sozusagen. Und so, solche Projekte sind halt einfach schön, die dann so entstehen, weil das sind immer Erfahrungswerte, die wahnsinnig wichtig sind und die uns auch in dem Team jetzt sehr weitergebracht haben.
Ich wünschte, ich wäre einer von uns. In welche Richtung seid ihr hin? Einer Wirtschaft und einem macht Kunst. Ich flüchte grad vor deiner Vernunft. In welche Richtung seid ihr hin? Seid ihr schon da? Ist es dort schlimm?
Kommt auch der Otto-Normalverbraucher hier vorbei? Für wen sind die Workshops? Genau, was
die
was
Workshops du sind für jeden, der Interesse hat an den Maschinen etwas
also wenn
zu machen.
Ich jetzt hier und reinkomme,
muss, ist und ein was? Muss. Auch wenn man schon mit Maschinen gearbeitet hat, derer Art, muss man immer diese Workshops belegen, eben damit wir sicher gehen können, dass da an den Maschinen zum Beispiel auch nichts passiert oder dass der Person nichts passiert, dass die Person darüber aufgeklärt ist, was so unsere Standards sind oder unsere Standards sein sollten.
Also Einführungen in Geräte sind
genau.
Das. Okay, und kommt es oft dazu, dass ganz normale Leute sagen, boah, ich weiß gar nicht, was es ist, aber ich habe mal gehört, 3D-Ding ist super.
Genau.
Kommen die dann, bleiben die, wie geht es denen so?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben ja immer freitags die Open Lab Tours, also dass man da eine kostenlose Führung sozusagen bekommt, immer 1/2 Stunde. Und da werden einfach auch so ein bisschen Projekte vorgestellt, die Maschinen vorgestellt, über die Workshops berichtet und dann können die Leute eben an den Workshops teilnehmen und dann entscheiden, ob sie dann weiterhin Interesse haben, hier eine Mitgliedschaft abzuschließen.
Und so eine Mitgliedschaft ist man quasi, dann ist man Teil des Clubs.
Genau, so also da es gibt auch unterschiedliche Arten von Mitgliedschaften. Das kommt immer auf die Maschine drauf an.
Ah, okay, man ist quasi, man ist Pate von einer Maschine.
Nein, also es gibt zum Beispiel ein komplettes Paket, wo man dann alle Maschinen bedienen kann. Also es ist ganz unterschiedlich, genau. Und was war jetzt? Genau. Da gibt es ja ganz
die Mitgliedschaft,
wie die genau. Und da gibt es unterschiedliche Arten. Also man kann auch pro Minute bezahlen. Also je nach Maschine, ob das dann sinnvoll ist oder nicht, muss man dann selbst entscheiden. Wenn man sagt, ich möchte mich jetzt nicht verpflichten, hier 1 oder 3 Monate zu bleiben, sondern möchte das einfach erstmal ausprobieren, dann kann man auch die Maschinen pro Minute nutzen.
Was kostet denn einen 3D-Drucker pro Minute?
Oh Gott, pro Minute? Ich schätze mal irgendwas mit 10 oder 20 Cent vielleicht pro Minute.
Ja.
Aber die drucken halt auch gerne mal 60 Stunden durch.
Ja, um Gottes Willen, ja. Wow, 60 Stunden durch. Und diese große Klammer, ich habe mich mal, also es gibt ja einen, so dieses, das FabLab ist ja eine globale Organisation. Kannst du ein bisschen erzählen, warum gibt es
also globale Organisation ist schwierig, weil es sind jedes FabLab.
Netzwerk oder so.
Jein, also jedes FabLab ist schon unabhängig von dem anderen. Es ist jetzt nicht, dass. Also in unserem Fall sind wir schon unabhängig, beziehungsweise haben eben Kooperationen mit der Industrie, mit anderen Industriepartnern. Aber wir haben jetzt nicht irgendeine, also wir haben Kontakt zu anderen Fab Labs, aber wir sind nicht abhängig voneinander.
Und
also, das ist alles sehr unabhängig.
Okay, also kleine autonome Inseln, die alle, aber die Idee von FabLab ist immer dasselbe, dass es diese Drucker gibt, die Maschinen.
Genau, aber es gibt auch FabLabs, die weniger zugänglich sind. Mhm. Also das ist ganz je nach Institution oder je nach Firma, wie auch immer das dann sein mag, ist dann unterschiedlich.
Und die Mastervision von, also wenn das jetzt alles weiter floriert und es gibt immer mehr FabLabs und es gibt immer mehr. Und so, wie ist in deinem Gefühl so, Carla malt die Vision von FabLab in 2035 oder so?
Naja, dass es einfach auch Orte sind, wo sich Professionelle in dem Bereich auch treffen, wo auch Prototypen direkt hergestellt werden für die Industrie. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Vision oder die Idee auch eines FabLabs, die professionelle Idee. Dass man im Prinzip dann sagt, okay, ich möchte gerne dieses Produkt herstellen, kann hier versuchen, mit unterschiedlichen Materialien das herzustellen, kann mich darin probieren als Designer, als Ingenieur, wie auch immer, und kann dann ein vollwertiges Produkt oder ein sehr gutes Produkt oder hochwertiges Produkt der Industrie geben und habe auch dieses Hands-on als Designer oder Ingenieur gehabt. Nicht nur dieses, ich mach mal jetzt irgendwie ein 3D-Modell und das wird dann irgendwie produziert und das ist alles ganz abstrakt, sondern ich habe das auch selber produziert mit den und den Einstellungen und kann das dann so, dieses Produkt, ich habe den Bezug, der ist ganz anders zu diesem Produkt. Und letztendlich können wir uns als Normalverbraucher auch jetzt nicht einfach mal einen 3D-Drucker hinstellen und damit, also insofern die vielleicht günstiger werden, aber ich glaube, es läuft eher darauf hinaus, nicht, dass jeder zu Hause einen 3D-Drucker hat, sondern dass man eben weiterhin diese geteilten Orte hat wie hier, wo man eben auch mit anderen Menschen zusammenarbeitet und es dann im Prinzip wieder zu sozialer wird und nicht umgekehrt, so wie das momentan auch ist. Was ich eigentlich am meisten mag, ist, dass man hier so ein bisschen diese Zusammenarbeit hat oder dieses den Zusammenhalt auch, dass man gemeinsam Projekte macht oder dass man sich untereinander austauscht, wenn jetzt jemand kommt und eine Frage hat für irgendeine Textilmaschine oder für den Laser oder umgekehrt, dass wenn ich eine Frage habe, dass man sich immer aneinander wenden kann und dass man dann auch immer positives Feedback bekommt sozusagen. Dass es nicht so ist, so meins, deins, sondern dass es wirklich einfach diese Offenheit auch hat, ne? Dieses Wissen teilen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Nicht immer werden Dinge produziert, es gibt auch viele Ideen, die dann sag ich mal, auf dem Computer, also digital realisiert werden, aber nicht physisch. Das gibt's auch, aber dann hat man dann immer die Wahl und kann dann eben daraus dann noch ein physisches Produkt entwickeln, so, das schon. Aber es ist jetzt nicht auch das Ding, dass man alles ausdruckt, was man so im Kopf hat, weil das ist ja dann auch für die Umwelt, also ist, ne, umweltverschmutzend, sondern dass man schon ein bisschen auswählt. Klar, natürlich, man muss ja im Prinzip das Filament, was wir haben, kann wieder recycelt werden in dem Fall.
Filament?
Das Filament für die 3D-Drucker zum Beispiel. Oh Gott. Das Filament befindet sich auf diesen Rollen, also ist im Prinzip ein...
Die Plastikschnur?
Genau,
ist die
Schnur, ja. Ja. Ja.
Ah. Also quasi die kleine Zahnpastatubenmäßige Plastikspeicher, die...
Genau, das kann wieder recycelt werden. Das, was wir haben, ist auch recycelt. Trotzdem muss man natürlich immer an den Stromverbrauch auch denken, von 3D-Drucker.
Unterscheidet sich das stark von dem Fashion, wo du sonst herkommst?
Ja. Also nur kurz am Rande, für mich ist es einfach wichtig, wenn ich in dem Modebereich arbeite, egal in welcher Form, dann, ob das jetzt hier im FabLab ist oder woanders, dass die Komponente der Nachhaltigkeit einfach eine Rolle spielt, dass man nicht einfach zu einer riesengroßen Firma oder einer der vielen riesengroßen Firmen geht und sagt, okay, man hat einen Job, der gut bezahlt wird, weil die sind unter anderem auch sehr gut bezahlt. Aber dass man dann einfach die produzieren lässt und dass das erstens der Faktor der Umweltverschmutzung ist und zweitens der soziale Faktor, dass die Personen vor Ort in den Produktionsstätten nicht ausgebildet sind genug und nicht ausreichend verdienen, keine Krankenversicherung haben, Überstunden realisieren müssen und so weiter. Also das gibt ja ganz viele Komponenten, vor denen jeder versucht, die Augen zu verschließen. Und wo niemand was von weiß, aber trotzdem kaufen es alle. Und dass man von dem ein bisschen wegkommt und sagt, okay, man schaut, dass man irgendwie bewusster kauft oder bewusster produziert und nicht sagt, man schafft alles im Ausland ab, sondern dass man schon darauf achtet, dass die Leute weiterhin Arbeit haben, aber dass es einfach nachhaltiger ist.
Ja. Würdest du sagen, dass der Prozess des, wow, es ist voll viel Arbeit, diese Schuhsohle zu erstellen, und es kann so viel schief gehen, dass man ein anderes Verhältnis zu dem Produkt hat?
Ja, auf jeden Fall. Ah. Gut, bei der Schuhsohle weiß ich das jetzt einfach, weil das einfach lange dauert mit dem 3D-Druck, aber man hat letztendlich, man schmeißt den 3D-Drucker an und der druckt, also unabhängig von dem. Also man kann auch nebenher schlafen. Ne? Man muss den jetzt nicht betreuen. Allerdings bei der Kleidung ist es natürlich so, wenn man Kleidung herstellt, dass man sieht, wie viel Arbeit drin steckt. Und dann kann es auch eine einfache Jacke sein oder ein Pullover oder wie auch immer.
Die trägt man ganz anders, wenn man weiß, boah, da habe ich so
und
so
viel. Und man kann das auch wertschätzen. Und wenn dann diese Dinge für 5 € im Laden verkauft werden, was sind dann die reellen Produktionskosten auch?
Carla hat mir so viel von den verschiedenen Maschinen erzählt. Jetzt will ich natürlich auch mal sehen. Wir schlendern also einmal durch das Fab Lab, vorbei am Textillab, am Laserlab und am 3D-Drucker. Im Podcast erwartet euch jetzt ein akustischer Höhepunkt. Das sonore Surren des Lasercutters. Quasi Musik in meinen Ohren.
Und ist auch alles international. Man läuft hier rum und man hat eigentlich nur Englisch.
Das genau.
Bin ich ja gewohnt. Ja.
Also es ist halt am einfachsten. Ne?
Ja.
Gut, hier ist es Textillab.
Wow.
Hallo. Dann so die maschinelle Infrastruktur, der Webstuhl, die Strickmaschinen. Die beiden gehören zu Mimikry. Die machen aus Flüchtlingsschlauchbooten, die in Griechenland angeschwemmt wurden, Taschen und Rucksäcke.
Ja. Wow. Mimikry?
Genau.
Das ist ja super.
Also ein nachhaltiges Projekt, was sehr gut funktioniert auch. Genau, und hier ist das Laserlab. Hier sieht man die Laserschneider.
Das ist dein Lieblingslab, ne? Lasercutter war ja dann. Hi. Hallo Stefan, alles gut.
Genau, Sie müssen hier nichts sehen. Zum Beispiel, wie er funktioniert. Das hier ist vom Ton her echt.
Das ist total interessant vom Ton her. Was macht der da gerade?
USB-Sticks gravieren.
USB-Sticks gravieren?
Ja.
Forget Rose. Anywhere Berlin.
Ja, wir haben die morgen verteilt auf einer Konferenz in Casablanca und die sehen so langweilig aus.
Ich finde dieses Ding so süß. Ich würde ihm gerne so ein Gesicht aufmalen, das sieht so hektisch aus. So. Okay, ich beeile mich so total Ninja, schnell. Ja. Wow. Und den guckst du jetzt stundenlang zu?
Nee, ich mache nur 50 Stück und gucke an, das ist gleich fertig. Hm. Aber 40 habe ich schon nicht, doch.
Witzig. Fein.
Dann können wir nochmal die 3D-Drucker ganz kurz anschauen.
Nee, ja, gerne.
Hier vielleicht. Mal schauen, ob einer druckt.
Die haben alle diese interessanten Namen. Einfach nur, um die zuzuordnen, aber es ist eigentlich derselbe immer.
Ja, ich glaube, da ist irgendwas schiefgegangen. Genau, so sieht es dann im Prinzip aus. Oder?
Ach, wie schön.
So dünn wird dann auch das Filament.
Das wird also noch mal dünner als diese Kabel überhaupt. Mhm. Und jetzt haben sie so eine kleine Stadt gedruckt.
Oder so, hier sieht man das auch.
Das heißt, du verbringst eigentlich viele Stunden auf diesem Stuhl in diesen Kasten reinguckend?
Nicht unbedingt, nee. Man wirft den an und schaut ab und zu mal, ob der Druck auch weiterhin funktioniert. Aber man muss da jetzt nicht stundenlang davor sitzen. Im Falle vom Laser eher schon.
Ja.
Weil da muss man schon dabei bleiben, weil das schon ein bisschen, falls zu viel Rauch rauskommt oder falls eine Flamme entsteht, muss man den dann sofort ausstellen.
Okay, okay.
Zu Beginn der Folge habe ich ja angekündigt, dass ich auch noch mit Carina sprechen werde. Et voilà, hier ist Carina.
Und du bist eine Makerin, sagt man das so?
Ich bin auf jeden Fall eine Makerin.
Ja, es gibt doch diese Worte, wo man immer sagt, was soll das denn jetzt? Ja. Du bist eine Shakerin, eine Makerin und wie ist passiert, dass du jetzt hier deine Zeit verbringst, genau?
Ja, also...
Was ist denn da schiefgegangen?
Längere Geschichte.
Die will ich hören.
Also ich habe im Master Textildesign hier in Berlin studiert und habe angefangen, in dem Masterprojekt auch irgendwie über eine Kooperation Zugang zum FabLab zu finden und habe dann angefangen, hier quasi neben meinem Studium schon in der Textilwerkstatt zu arbeiten. Habe es jetzt inzwischen, mache ich es jetzt Vollzeit, arbeite hier richtig, deswegen bin ich die Makerin und die Maker-Betreuerin.
Und was wäre dein Wunschprojekt, was du gerne machen würdest, was leider immer noch nicht angefragt wurde?
Also bei mir ist gerade so, das eine ist zu Ende, das andere hat angefangen quasi. Meine Masterarbeit war über pneumatische Textilien im Automotive-Bereich.
Pneumatischen?
Also die haben sich aufgeblasen.
Genau,
das waren textile Flächen, die zum Teil ihre Oberflächenform oder ihre Farbe ein bisschen so Farbschimmer bekommen haben oder sich so aufgeklappt haben über Pneumatik.
Also wenn ich einen Pulli anhabe, einen pneumatischen Pulli und es wird kalt, dann merkt er es kalt, dann macht er puff, puff, puff.
Genau, und das war jetzt im Automotive-Bereich, aber ich hatte das mit Aliens zusammen gemacht.
Mit Aliens?
Aliens. Mit Aliens,
nicht?
Mit Alien.
Wer ist denn Alien?
Das ist ein Automobilzulieferer, die man für ganz viele deutsche und internationale Unternehmen innen, also im Zugstoffe für Autos. Und da war es quasi so ein Zukunftsprojekt, was ein Zukunftsprojekt hat, so eine, was man jetzt in der Firma sonst nicht so frei machen kann, konnte ich jetzt im Rahmen von meiner Masterarbeit mit deren Unterstützung machen. Aber das ist jetzt natürlich erstmal abgeschlossen. Und jetzt bin ich erst seit September Vollzeit quasi mit dem Textile Prototyping Lab beschäftigt und auch mit dem Textil Lab im Fab Lab. Und deswegen, da habe ich jetzt nicht gerade so an den Grundstrukturen irgendwie, da habe ich auch nicht so mein eigenes Projekt gestartet.
Du baust es quasi auf.
Ja, genau, das Aufgabe ist eigentlich meine Aufgabe gerade.
Ist auch sehr viel zu tun.
Ja, also Inhalte oder ja, Sachen. Da gibt es verschiedene Etappen in diesem Förderprojekt. Ja.
Das heißt, du baust es jetzt auf, wenn du jetzt hier voll rumspinnen kannst. 2000, was haben wir jetzt? 18? Ich komme 2028 mit meinen Kindern hier vorbei und sage, so, was ist eigentlich aus dir geworden und deinem Lab? Was finde ich vor?
Ja, hoffentlich ein funktionierendes Lab, weil es sehr schön, wenn das, wenn die Idee funktioniert und dadurch quasi Innovation gefördert werden kann, weil die Textilbranche noch ein bisschen oldschool ist.
Ist das so?
Ja, tendenziell eben mit diesem Open Innovation Ding. Open Source ist dann nicht so. Ja, weil natürlich viel, es gibt viel Konkurrenz, die Textilindustrie stirbt eher aus. Und ich habe letztens was gelesen, es gab irgendwie, ich glaube vor 20 Jahren irgendwie 9000 Textilfirmen und jetzt noch irgendwie 900 oder so. Also,
und in Deutschland noch viel weniger.
Also das war in Deutschland, aber also, so auf alle.
Weil die nicht mehr hier hergestellt werden.
Genau.
Oder weil viele ausverkauft werden. Viele Firmen werden von größeren Firmen aufverkauft und die Produktion dann findet in China, Bangladesch.
Genau, das heißt natürlich viel Konkurrenz da. Und viel Angst auch, Existenzangst so. Und da ist es natürlich schwierig zu sagen, so, hey, mach doch mal die Türen auf und so, wir wollen uns alle lieb haben.
Open Innovation.
Aber für mich bedeutet Open Innovation nicht unbedingt, dass man alles teilen muss so. Also quasi nicht das intimste Firmengeheimnis, sondern einfach, dass man sich eher zusammentut und sagt, okay, wenn wir jetzt in Deutschland noch was, so wenn wir was reißen wollen, müssen wir uns zusammentun. Und wenn vier Institute an 3D-Druck und Textil arbeiten, dann ist es relativ unproduktiv. Sondern wir sollten irgendwie mal gucken, was macht ihr denn, wenn wir uns irgendwie absprechen oder so. Mhm. Und ich denke, so in die Richtung würde ich mich freuen, wenn es, ja, wenn wir da einfach einen Teil dazu beitragen können. Ja, sicherlich wird es viele Smart Textiles geben, also so elektronisch Textilien, so mit Sensorik, dass man, weiß ich nicht, vielleicht einen Couch-Bezugsstoff hat oder so zu Hause.
Der die Flecke automatisch abträgt.
Nee, der dann irgendwie weiß, dass du da sitzt und dir deswegen eine Fußstütze hochfährt.
Also dein sehr bequemes Leben.
Ich denke, so für mich ist der Begriff Assistenz irgendwie so in meiner Masterarbeit sehr präsent geworden. Und ich denke, Textilien werden einem auch mehr assistieren im Alltag, so durch diesen Bereich Sensorik zum Beispiel. Ob es jetzt halt zu Hause ist oder im Auto ist oder in Wearables sind oder ich denke, dass da ganz viel in die Richtung geht.
Mhm.
Was wir auf jeden Fall brauchen für unsere Plattform ist Mut.
Ah!
Ja.
Gibt es sie nicht hier am Zapfhahn? Ich dachte, hier hätten wir so einen Mutzapfhahn.
Nein, wir brauchen auf jeden Fall einen Mut oder eine gute Gemeinschaft. So. Also ja, wenn wir es alleine machen und wir sind nur, wir bleiben in derselben Runde, dann wird sich nichts passieren. Also es hängt davon ab, dass es Firmen gibt, die sagen, ja, okay, wir wollen unseren Input geben. Und es gibt einzelne Selbstständige, die sagen, ja, okay, wir wollen da mitmachen. Und wir wollen es mal probieren, wir wollen es auch mal durchexerzieren, ob wir damit irgendwie neue Wege beschreiten können. Und insgesamt hat nicht so viel mit uns zu tun, aber ich würde mir wünschen, dass einfach diese Zertifizierungsgeschichte neue Formen annehmen würde, dass man als Endverbraucher ein bisschen besser informiert wäre über Textilien, über Prozesse, über Firmen und dass es vielleicht ein bisschen aufhört, dass diese, ich glaube, jetzt langsam reicht es irgendwie mit so Riesenfirmen, die noch riesiger werden und noch mehr Macht und Power haben und wir noch weniger wissen, was sie eigentlich genau machen, sondern ich fände es irgendwie schön, wenn es irgendwie wieder ein paar kleinere Firmen auch gibt, wo man irgendwie mehr Zugang dazu hat, wo man würde die Produktion jetzt nicht zurückholen, aber einfach ja, gucken, was man irgendwie hier in Deutschland auch machen kann und wie man irgendwie, ja, so diese ganze Textilwelt und Modewelt so ein bisschen zugänglicher für den Nutzer macht. Ich glaube, da wäre viel Interesse da, aber man hat keine Chance. Also selbst ich jetzt als Textildesigner weiß auch nicht, was ich kaufe, halt, keine Ahnung. Ich weiß, es gibt keine Baumwolle mehr, die nicht genmanipuliert ist. Und
diese großen Firmen, also jetzt irgendwie, wenn ich an H&M, Conscious, bla 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 denke und dann gehe ich da rein und dann wirkt das alles so, es hat so diesen Touch von, ja, wir sind auch eine kleine zugängliche Firma und ihr könnt eure alten Klamotten bringen, wir recyceln die und die ist alles recycelt. Und man fühlt sich als Endverbraucher so, oh, das, die sind jetzt auch von den Guten.
Ja.
Und I'm guessing, this is Bullshit. Was ist eure Expertenmeinung dazu? Fühle ich mich zu Recht etwas besser dort, weil die auch in diese Richtung gehen, oder ist das Greenwashing?
Das ist nur ein Teil von der Firma.
Ja, es ist ein Teil von der Firma. Ein
minimaler Teil.
Okay. Es ist ja eben erst oft nicht zertifiziert. Mhm. Also du kannst es selber auslegen, wann du irgendwie grün bist oder wann nicht.
Mhm.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es legitim, als Endverbraucher auch bei manchen Sachen irgendwie sich so oder so zu entscheiden, weil ich weiß nicht. Also es ist jetzt gerade einfach super unübersichtlich und es ist für den Endverbraucher auch schwierig, sich richtig zu positionieren. Und wenn man nicht so viel Geld hat, dann ist es einfach noch schwieriger.
Ja,
und, ich glaube, keine Ahnung, ich bin so der Überzeugung, jeder kann so viel Bürde auf sich nehmen, wie er eben kann.
Ja.
Und wenn es für den einen genug ist, bei H&M das grüne Label zu kaufen, dann ist gut. Und jemand anders kann irgendwie, weiß ich nicht, seine Sachen umnähen und dann ist es noch besser. Also
wenn ich jetzt da sitze zu Hause und merke, ich wusste nicht, dass es neue Textilien gibt, ich wusste nicht, dass man es also selber machen kann, was würdet ihr sagen, was wäre der nächste Schritt, den ich tun sollte?
Auf jeden Fall bei uns vorbeikommen.
Ja. Ja, also man kann hier einfach so reingehen, klopft und sagt, hallo, ich habe hier gehört, in meinem Podcast habe ich vom FabLab gehört und ich weiß auch, wo das ist. Bin ich hier. Was passiert dann?
Also ab Mai erst wieder so richtig.
Gut, der wird erst im Juni, glaube ich, ausgestrahlt. Das heißt,
ja. Okay. Aber wir sind dann erstmal da drüben.
Also auf jeden Fall geht in dieses große Bürzow-Haus.
Ja.
Dann kommen wir vorbei.
Ja, vorbei. Was ist denn
das nochmal?
Das
ist eine ehemalige Brauerei.
Ja, genau. Industriegebäude.
Ja, wir sind sehr offen, also wir freuen uns über alle. Wie gesagt, wir freuen uns über Leute, die eben Lust haben, was zu prototypen und wir bewerten keine Ergebnisse und wir freuen uns über jeden Input.
Also man kann wirklich vorbeikommen und sagen, hallo,
genau. Und wenn es irgendwie, selbst wenn es irgendwie nicht passt oder wir können es nicht erfüllen, weil wir die Maschinen nicht haben, dann werden wir die Hilfestellung geben, was wir geben können.
Und immer gerne zu den Open Lab Tours kommen, weil da beantworten sich schon ganz viel, immer freitags. Also
aktuell.
Noch,
am besten auf der Website.
Der Website gucken, wann die Open Lab Tour ist und dann kriegt man das sind.
Da werden immer ganz viele Fragen, die man schon hat, beantwortet eigentlich.
Früher wurden 9000 Textilfirmen in Deutschland, die dann irgendwie jetzt gar keine mehr, 900. Mhm. Und das heißt, wenn ihr jetzt zurückzieht in ein Bötzow ehemaliges Industriegebäude, dann ist es quasi ein Reviving von einer Kultur, die hoffentlich wieder wächst. Ist das so?
Könnte man so sagen, das ist jetzt interpretieren, aber also haben wir noch nicht so definiert, aber grundsätzlich könnte man es so sagen, ja. Vielleicht ist es unser Schicksal.
Ja, es wirkt so. Also die Demokratisierung und Dezentralisierung von Prozessen, die ja früher auch mal dezentral waren.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das ist eigentlich der Weg. Also ich habe keine Fragen mehr. Ich weiß bestimmt, ich komme nächste Woche und mache mir eine Open Lab Tour dabei und fange dann hier an, mein Gesicht auf 3D zu drucken.
Zum Beispiel.
nein, das mache ich natürlich nicht, weil ich weiß, dann kriegt man geschimpft hier. Nein, ich würde gerne...
Wie gesagt, ich habe es ja auch schon gemacht.
Sehr gut. Und hast du dir zu Hause auf deinen Dienst gestellt?
Kleines ganz verschenkt.
Wir hatten das bekommen.
An mein bester Freund.
Sehr schön.
Okay, der versteht den.
Okay. Sehr gut. Nee, ich finde das ganz cool. Die sehen ja noch so ein bisschen, manche von denen sehen so gruselig aus, weil dann mal die, warte mal, das habe ich Neues gelernt, das Filament.
Ja.
Yes, Filament. Nehme ich auch mal so, wenn die dann so einen Hubbel macht, mitten im Gesicht.
Ja, genau.
Aus wie so ein kleines Zombie.
Wie ein Alien.
Ja. Okay, cool. Dankeschön, Katrin. Danke, Carlo.
Ja, danke an dich.
Ja, voll gerne. Voll gerne. Sehr schön, danke. Endlich zu Ende frühstücken.
Wenn ihr noch mehr über das FabLab Berlin und all die 3D-Drucker, CNC-Fräsen und Strickmaschinen erfahren wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Folge und bei fablab.berlin vorbei. Dort findet ihr übrigens auch Fotos eurer liebsten Hightech-Maschinen. Und in 2 Wochen erwartet euch hier eine ganz besondere Folge. Dann drehen wir den Spieß nämlich um und befragen mal Bianca. Wie macht sie die Welt zu einem gerechteren, nachhaltigeren, umweltfreundlicheren und überhaupt viel besseren Ort?
Also wenn das eure Pitches sind, dann muss man da ja nur mal so eine Stunde Monologarbeit machen, weil wie sich das anfühlt, so scheiße auf der Bühne zu sein, das kann ich verstehen. Das kenne ich nämlich selber ganz gut.
Das war Morgen ist Zukunft. Moderation Bianca Pretorius. Konzept und Redaktion Jaylan Rohrbeck und Sabine Reichert. Produktion Elias Emken. Musik Fußspuren von Der Dieb mit Susanna Karenina. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Morgen ist Zukunft abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Besucht uns auch gern auf Facebook. Ihr findet unsere Podcasts dort unter facebook.com/argonlabpodcast und bei Instagram unter argon.lab. Bis dann. Ich suche seit Stunden.